Herzlich willkommen bei Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Und diese Folge, Folge 21 mittlerweile schon, haben wir wieder einen Stargast der deutschen Hobbybrauer-Szene mit dabei. Dieses Mal schon das zweite Mal, Bernd Unger. Grüß dich, Bernd.
Hallo zusammen. Schönen Abend. Schön, wieder hier zu sein.
Und natürlich auch herzlich willkommen, Dave. Schön, dass du es auch wieder einrichten
konntest. Genau, Dave, konntest. Schön, dass du auch dabei bist.
Ich dachte mir, wenn ihr beiden euch schon trefft, ne, dann könnte ich aber vielleicht dazu stoßen.
Kommst du auch auf ein Bierchen dazu, oder?
Ja, sicher.
Genau.
Wobei, Bier kann man heute das ja nicht nennen, was ich trinke, aber ist ja okay.
Okay, ich bin gespannt, was du zeigst. Ja, heute soll es wieder ein ganz, ganz entspannter Biertalk werden. Wir haben sicherlich einige Biere kaltgestellt, also ich auf jeden Fall. Ich denke, das ist bei euch auch so. Und so nebenbei wollen wir so ein bisschen über Rohfrucht sprechen. Vielleicht auch, Dave und ich haben in letzter Zeit ein Cream Ale gebraut. Vielleicht auch ein bisschen das nochmal so ein bisschen hervorheben. Und ich muss mir auch nochmal bei dieser Gelegenheit, auf jeden Fall muss ich mich nochmal schlau machen beim Bernd, bei Siebenkorn Bernd, über dieses Landbier, was, ich weiß nicht, in jedem Forum, in jedem Thread, den ich so lese, irgendwie zu sehen ist und jeder braut dieses Rezept nach. Ich glaube, ich bin der einzige Hobbybrauer, der es noch nicht gemacht hat. Da musst du mir auf jeden Fall nochmal was oder uns nochmal was zu erzählen.
Schande!
Ja klar, gerne.
Okay. Also jetzt jeder, der Game of Thrones kennt und ne, Schande, wie die eine da rumläuft.
Hast du das schon gebraut, Dave?
Ja klar.
Vor zwei Jahren.
Oh nein, was? Ich bin echt der Einzige. Das
gibt's ja. Nee, es gibt noch zwei, drei andere, glaube ich. Aber es wird langsam Zeit. Also dieses Jahr ist endgültig Schluss. Danach verschicke ich Klagen.
Sonst bist du, glaube ich, kein Hobbybrauer, wenn du das...
Ja genau, das habe ich letztens auch noch gelesen. Das muss man gebraut haben, sonst darf man sich nicht Hobbybrauer nennen.
Ja, ja. Okay. Genau. Das ist aber auch geil.
Gibt's die Packung nicht sogar bei unserem Sponsor?
Genau, richtig.
Perfekt. Ja, dann guck mal rein. Das ist das Siebenkorn Landbier von Bernd Unger. Aber wem muss ich das sagen? Also ich muss es wahrscheinlich eigentlich mir sagen.
Vielleicht solltest du mal bestellen.
Ja. Ich glaube auch.
Ja, tatsächlich. Das war wahrscheinlich noch so ein bisschen der Ritterschlag. Das war ja vorher schon recht erfolgreich. Und dann hatte Dave mich ja angesprochen, so, hey, wir brauchen ein paar neue Rezepte. Hast du nicht Lust? Und ich sagte, ja klar, komm, machen wir. Gar kein Ding. Ne? Ruhm und Ehre und einen kleinen Einkaufsgutschein war es mir dann auch wert. Und ja. Seitdem läuft es. Ist halt ganz praktisch, weil nicht jeder hat eine Schrotmühle und die Sechskornmischung gibt es halt nicht geschrotet. Wer da irgendwie deswegen die Berührungsängste hat, guckt bei Hopfen und Meer rein, da könnt ihr das direkt passend kaufen. Die Mischung habe ich auch bekommen, habe es auch gebraut, ist auch toll, also ist leider auch schon wieder weg. Ich muss auch für Nachschub sorgen.
Ja, hast du ja vorgestern erzählt, ne? Also Bernd und ich haben uns jetzt vorgestern ja in Düsseldorf beim Hobbybrautreffen getroffen. Übrigens nicht, dass jetzt einer meckert, alle getestet, geimpft oder genesen. Und ich habe heute sogar meine zweite Spritze bekommen, BioNTech.
Jetzt bin ich durch. Es geht voran.
Genau. Ja. Was hast du dir aufgemacht, Paul?
Ja, ich habe gerade so ein bisschen irritiert geguckt, weil ich schon wieder keinen Schaum habe. Was habe ich? Ach, nee, das war aber letztens war es ja das vom Jonas, ne, vom Bocket.
Ah, ja, genau.
Aber das war auch ein Sauerbier, da durfte das sein. Ich habe mir passend zum Thema Rohfrucht ein Witbier aufgemacht, ein französisches. Hat mir ein Kumpel hier aus Wiesbaden mitgebracht, ein Hobbybrauer. Und mein Französisch ist jetzt nicht so gut, aber ich meine, hier rauslesen zu können, dass auch Rohfrucht mit drin ist, aber ich habe es zugegebenermaßen, ich habe es vorher noch mal kurz bei DeepL reingehauen und habe es mir übersetzen lassen. Ja, also zum Wohl. Was habt ihr denn so im Glas? Oder habt ihr schon was im Glas?
Ja, also, ich war heute nur kurz beim Aldi, war ja ein bisschen kurzfristig heute und die haben gerade irgendwie so die große Pilz-Lageroffensive und ich habe jetzt gerade einen Estrella Damm aus Barcelona in der im Glas. Und ich habe auch noch so ein Tiger Asian Lager. Ist alles ziemlich klein geschrieben. Ich hoffe mal, dass Rohfrucht drin, sonst tun wir einfach so. Ist. Ja, siehst du, da habe ich ja wenigstens auch ein passendes Bier.
Na, Reis, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich gleich selber nochmal googeln.
Ich habe heute kein richtiges Bier, habe ich ja schon mal gesagt, denn ich habe heute einen Radler. Ich bin ja, wie gesagt, geimpft und
Radler, soll man ja Alkohol, bisschen... Dave, oder was?
Nee, genau, ist wie Hähnchen kein Fleisch ist, ne? Wie manche sagen.
Richtig, genau.
Nein, aber es hat halt nur 2,4%. Das ist auch von der Fichtacher Brauerei aus dem Bayerischen Wald, Grenze Tschechien. Und das ist halt für mich eins der besten Radler, also wenn nicht sogar das Beste. Ist einfach auch nicht zu süß und hat so eine leichte Säure, so fast schon riecht Richtung Orangenschalen. Und halt sehr, sehr erfrischend auf jeden Fall. Und deshalb, da kann ich jetzt mal zwei von trinken. Und ja, aber Cream Ale habe ich tatsächlich gestern habe ich von meinem Cream Ale mal wieder ein bisschen was getrunken. Und hammergeil, geiles Sommerbier, richtiges schönes Rasenmäherbier, wie ich immer finde.
Finde ich auch. Und meins ist halt schon weg. Meins ist leer. Das Keck ist leer, die Dosen, die ich abgefüllt habe, sind leer, alles weg. Aber ja, spricht ja für sich. Also ich hab's nicht alles alleine getrunken.
Eben.
Ging gut weg. Du hast es ja
probiert gehabt, oder? Genau, Simone und ich haben da auch unseren Teil dazu beigetragen.
Stimmt.
Da das Keck so ein bisschen leer zu machen, als wir beide waren vorletzten Monat.
Sehr gut. Ja. Dave, wie sieht's aus? Weil wir letzte Folge What's Brewing haben ausfallen lassen.
Mhm. Also auch mehr oder weniger bewusst, unterbewusst.
Mehr oder weniger, stimmt, ja.
Einfach damit die Folge nicht zu lange
wird. Wollen wir das vielleicht jetzt nachholen?
Ja, sehr gerne.
Ein paar Sachen hätte ich. Bernd, wie sieht's aus bei dir? Hast du als alter Hophead mal wieder ein IPA gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Das letzte, was ich gemacht habe, ist wieder irgendein lustiger Hopfen, Jarillo oder so ähnlich. Kann ich aber noch nicht viel zu sagen, ist noch nicht fertig. Mhm. Jetzt durch den neuen Job auch in letzter Zeit nicht so oft zum Brauen gekommen, aber jetzt bin ich im Homeoffice, jetzt muss ich mich ein bisschen umorganisieren und dann klappt das auch wieder.
Sehr gut. Neue Rezepte entwickeln für Braumischungen.
Jetzt einmal so gut läuft. Der winkt einem Zaunpfahl, ja. Ja, warum nicht? Aber es wird jetzt schwer werden, das Siebenkorn Landbier zu toppen. Also,
die Messlatte, die hast du ganz schön hochgesetzt.
Ja, ich fürchte auch. Ne? Ich wollte eigentlich nur irgendwie ein Rezept entwickeln, damit ich nicht für meine Starterwürze bekannt bleibe. Aber gut, hat geklappt.
Die hat ja auch schon ein Video von mir geschafft.
Ja, also ja, die ist.
Und den Podcast auch schon, die Starterwürze.
Naja, die ist auch allgegenwärtig. Ja gut, hätte jeder auch jeder selber drauf kommen können, aber ich habe es dann mal online gestellt und ja.
Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Marketingmaßnahme für die Marke Bernd Unger.
Ja.
Dave, wie sieht's bei dir aus? Kommst du überhaupt zum Brauen? Hast du was gemacht?
Ja, also ich sag mal, seit der letzten Folge, wo ich gesagt habe, ich habe lange nicht mehr gebraut, wo ich ja meine Midlife-Brewing-Crisis hatte, habe ich ja mal irgendwann wieder mal gesagt, komm, jetzt Schluss mit Jammern, jetzt mache ich mal wieder was. Und genau, ich habe tatsächlich dann drei Biere auch dann relativ zügig dann hintereinander gebraut. Das eine sollte Mild Ale werden. Problem war dann leider, dass wieder mit den Floating Dip Tubes, ich habe es wieder versucht. Und es hat bei einem Jahr funktioniert, bei zwei sogar, aber bei dem nicht. Da habe ich nämlich, ich habe mir nämlich, wie gesagt, diese Stainless Steel Mesh Screens habe ich mir geholt. Das sind so kleine Edelstahlfilter, die sind, wie gesagt, so vielleicht so Finger groß und die sollen halt einfach nochmal den Schlauch sozusagen runterziehen, dass halt einfach der Bierschlauch immer schön unter der Bieroberfläche halt eben ist und nicht über der Oberfläche, weil sonst ziehst du ja einfach nur das CO2 aus dem Kopfraum des Kecks raus und es kommt kein Bier. Und genau das ist nämlich passiert. Und du hast halt die Möglichkeit, an verschiedenen Punkten diesen Edelstahlfilter halt einzuhängen. Und ich habe wahrscheinlich einen falschen genommen, der halt zu weit oben oder zu weit unten war, je nachdem, wie man das halt sieht. Und dadurch war es halt leider wieder nicht. Und das siehst du ja halt immer erst, wenn du es natürlich versuchst zu zapfen. Ja. Und dann ist es halt schon zu spät, weil während der Gärung versuche ich eigentlich nicht an dem Bier rumzufummeln. Also das mache ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja, und dann wollte ich es halt zapfen, ging nicht. Also musste ich das Keck aufmachen. Und dann habe ich aber gesagt, komm, das oxidiert mir jetzt weg, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen und will ich dann halt nicht. Ich muss aber auch sagen, ich war nicht so traurig, weil es ist nicht so gut geworden.
Okay. Ich wollte dann lieber wirklich bei so einem Bier als bei einem richtig, wo du so richtig gehypt bist. Ja,
ja, genau. genau, und dann habe ich noch mal, wollte ich New England IPA brauen. Aber das ist auch in die Hose gegangen. Aber es war tatsächlich nicht so krass meine Schuld. Also ich habe tatsächlich ein Karahellmalz angeblich gehabt, was aber dann mindestens 100 EBC dunkler war. Es war aber, also am Malz konntest du das jetzt nicht so krass drauf geachtet. Es war jetzt nicht wie ein Special X, wo du halt das direkt sehen kannst. Es war vielleicht 130 EBC, so wie so ein Karamünch, beziehungsweise doch Karamünch, glaube ich, so in die Richtung. Und ich habe halt das beim Läutern dann gemerkt, also auf einmal hatte ich eine bernsteinfarbene Würze statt goldgelb.
Also beim New England sieht das dann halt ganz schnell schlammig und eklig aus.
Genau, ja. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, okay, ne, Amber Ale wäre jetzt auch geil gewesen, hätte ich jetzt gerne mal gebraut. Dann hätte ich das halt so angepasst, aber New England Amber Ale oder eben so ein Flammig.
Man kann sich dann so zurechtbiegen, wie man es braucht, ne? Wenn man die Farbe nicht
ja. drauf. Deswegen den Namen immer erst am Ende vergeben, das ist sinnvoller.
Richtig, genau. Ja, genau. Ja, da musste ich halt irgendwie überlegen, weil ich wollte dann jetzt halt auch nicht den Brautag wieder komplett, ich wollte das nicht wegschmeißen, weil, ich meine, das ist ja auch Würze, die man ja zu irgendwas halt weiter verwurschteln kann. Was habe ich dann also gemacht? Ich habe dann einfach nochmal so, ich glaube, so 200 Gramm Röstmalz gesteept mit der Brewback. Also quasi nach dem Läutern nochmal in die Würzepfanne halt eine Brewback rein mit geschrotetem Röstmalz. Und genau, hab dann halt einfach gesagt, komm, ich mach daraus irgendeinen Brown Ale Porter in die Richtung. Genau, und hab dann noch tatsächlich 1 Liter Cold Brew Kaffee noch von Basilius aus Parsberg noch mit reingehauen. Das ist ein richtig schöner, schön fruchtiger Kaffee auch tatsächlich.
Okay, also eine 180-Grad-Wende gemacht.
Genau, weil ich habe gedacht,
wenn schief läuft, dann kannst du alles geben, ne?
Dann kann man auch punchen.
Genau.
Ja, dann habe ich auch noch weiter gepuncht.
Tüte TK-Pommes rein, mal gucken, was passiert.
Genau.
Donuts.
Ein paar Erbsen, ein bisschen Nutella.
Fertig hast du das Omnipollo.
Ja, so in etwa. Nee, und dann habe ich tatsächlich halt eben diesen Liter Cold Brew Kaffee noch reingemacht und Milchzucker eine Packung, 500 Gramm und eine Tonkabohne, zwei Tonkabohnen. Und das dann mit einer Quaik vergoren, mit der Espe Quaik. Die wollte ich aber eh nehmen.
Mit der Espe?
Ja, von Omega Yeast.
Ja, die ist cool.
Ja, und tatsächlich, das Bier ist echt lecker geworden. Also
mit,
wirklich.
Mit zwei Tonkabohnen, das ist schon heftig.
Ja, also
hast du die so gegeben halt so oder hast du die so reingeraspelt?
Gerieben, genau.
Ja.
Oder so klein geschnitten, glaube ich.
Dann. Aber gut, wenn du halt ein bisschen Kaffee wahrscheinlich noch als Gegenpart hast, dann geht's schon wieder.
Ja. Es ist unfassbar, also tatsächlich, obwohl das so wirklich so zusammengeschustert ist und so gewürfelt, mehr oder weniger aus der Not heraus, ist das sehr geil geworden. Also da muss ich echt sagen, das schmeckt richtig gut. Du hast halt so ein bisschen was vom Kaffee, die Tonkabohne kommt auf jeden Fall durch, bringt so eine leichte Vanillenote auch so mit, vielleicht so was Holziges so ein bisschen. Mhm. Und genau, die Quaik, ich habe mit ein bisschen Citra, weil ich habe halt noch irgendwie fast ein Kilo Citra in der Tiefkultur, weil ich den einfach für nichts brauche. Genau, habe ich wieder mit reingehauen.
Alles, was weg musste in der Küche.
Geil.
Ist da reingewandert.
Und das ist so witzig, ich werde das Bier niemals wieder so nachgebraut kriegen. Vor allem, es ist halt auch, es hat eine total schöne Textur, weil durch die ganzen Proteine, ne, das Weizen, Hafer ist da drin, Weizen, Hafermalz, Weizenflocken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also halt super witzig und ich glaube, das hat so, die Stammwürze nach der Laktosegabe war irgendwie um die 15, irgendwas, also es hat so 6% circa. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht gemessen, weil es schmeckt halt einfach gut und ja, das werde ich dann irgendwann nochmal machen. Ja, und dann habe ich noch ein Cream Ale gebraut. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Und das Cream Ale ist auch sehr geil geworden. 12,5% Mais, Instant Polenta. Und der Rest halt dann eben, also 87,5% Pale Ale Malz von Bindewald und Pfalz Malz. Ah,
okay.
Genau. Ich hab das so auf irgendwas mit 20 Bittereinheiten oder so, glaube ich, gebittert. Welchen Hopfen weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich die San Francisco Lagerhefe genommen. Das ist so eine, diese angebliche Hybridhefen, die der Bernd so liebt, die ja bei 19 Grad ein cleanes Lagerbier machen können, was sie natürlich nicht können. Denn, ich habe es bei 15 Grad vergoren. Und es ist schon so wirklich 99% clean. Wenn man wirklich will, findet man vielleicht eine dezente Fruchtnote. Aber die ist so, also die fällt mir nicht immer auf, tatsächlich, wenn ich das Bier trinke, nur manchmal. Und aber super geil, 5%, wie gesagt, super klar mittlerweile auch, schönes Rasenmäherbier, schönes Schüttbier. Genau. Ja, cool. Und jetzt steht Samstag sogar noch ein Braukurs an, ein kleiner Privater, den ich hier im Ruhrgebiet mache, freue mich sehr drauf. Da wird wahrscheinlich mein Remote Red Ale gebraut. Das auch gerade jetzt für den Herbst, also wenn ihr noch ein geiles Herbstbier sucht, Red Ale, sucht euch das Rezept raus und braut das mal nach. Ist auf jeden Fall echt eins meiner Lieblingsrezepte mit 4%, super gut trinkbar und nicht wässrig. Also macht das mal, ich werde es jetzt am Samstag brauen lassen.
das wurde ja auch schon ein paar Mal nachgebraut, das Rezept. Also das ist so, das ist zwar noch, kommt noch lange nicht an das Siebenkorn ran, aber es ist auch schon, das geht auch schon ganz gut ab. Also das habe ich auch schon hin und wieder gelesen vom Dave, das Rezept habe ich gebraut und Red Ale hier und Red Ale da. Geht ganz gut ab. Also scheint auf jeden Fall auch den anderen gut zu schmecken.
Zu gefallen, ja. Genau, wenn ihr das gebraut habt, bitte mal bei Maischmalz und Meer bewerten, Kommentar schreiben. Das wäre cool, dann sehen die anderen Leute, dass das Rezept gut ist.
Ja, vielleicht da auch mal ganz allgemein, egal von wem das Rezept ist, ja, wenn ihr was nachgebraut habt, das gut findet, lasst einen Kommentar da, ihr müsst ja nicht gleich einen Roman schreiben, aber das hilft auch allen anderen rauszufinden, ob das Rezept was taugt oder nicht.
Ja, ja, sehr gut, sehr guter Hinweis.
Genau. Ja, und Paul, bei dir?
Ja, ich habe lange nicht gebraut. Wir haben ja letzte Folge das so ein bisschen erklärt, warum. Aber mein letztes war ein New England IPA und davor das Cream Ale. Das Cream Ale ist, wie gesagt, schon weg. Ich habe mich da ganz einfach gemacht. Ich habe einen relativ hohen Maisanteil genommen, weil ich einfach noch nicht so oft mit Mais gebraut habe und wollte einfach wissen, dann, wenn man jetzt wirklich nur ein Basismalz mit Mais kombiniert, wie der Geschmack ist, und habe 20% gewählt, ist schon ordentlich. War schon eine schöne, ja, also beim Brauen schon hat es einfach so ein bisschen, mich hat es an Popcorn erinnert, so buttriges Popcorn, ja, oder so. Also so der Braukeller hat schon so ein bisschen danach geduftet. Auch das Bier dann war schon obwohl es relativ hoch vergoren war, hat es trotzdem so eine schöne Süße, so ein bisschen Geschmeidigkeit in der Textur auch.
War, so eine Malz, Maissüße, genau, das mag ich.
Ja, genau, genau diese klassische Maissüße. Also wirklich ein schönes, rundes Bier geworden. Ich habe Single Hop gemacht mit dem amerikanischen Vanguard. Ja, genau. Den hatte ich schon sehr, sehr lange im Tiefgefach gehabt und wusste nie, wann ich den irgendwie einsetzen soll. der ist dort versenkt worden und hab mir von damals, als ich bei Escapement Labs bestellt hatte, den Cream Ale Blend geholt. Der ist wohl eine Kombination, jetzt nichts Krasses, eine Kombination aus der 3470 und der US05, also dem Chico-Stamm. Jetzt nichts Krasses, kann man quasi selber blenden, wenn man will. 50-50 auf Nachfrage haben sie mir das auch beantwortet. Ging gut. Ich habe das bei 15 Grad vergoren. Muss auch sagen, Dave, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, ich fand es recht clean. Also es hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel fruchtiger ist. Diese Hefekombination mit der Temperatur dazu. Ja. Und dadurch, dass du quasi auch nichts hattest, was das überlagern kann, groß. Also natürlich hat es ein bisschen Hopfenaromatik gehabt, aber es war jetzt nicht viel. Dafür fand ich es schon relativ clean für diesen Bierstil oder für diese Gärmethode oder wie auch immer, ne? Als Hybrid, sage ich mal in Anführungsstrichen. War ganz lecker.
Fand ich auch. Also ich habe das Bier auch halt, wie gesagt, getrunken und ich fand es auch sehr clean. Du hast halt den Mais bei dir halt deutlich stärker geschmeckt natürlich. War vielleicht mir auch ein bisschen zu viel, haben wir auch,
so
darauf geeinigt. Genau.
Würde ich auch sagen, als Ergänzung, ich würde ein bisschen weniger nehmen. Ich würde mal so auf 15 runtergehen.
Genau, ich hatte ja auch 12,5 und das hat halt echt perfekt gepasst. Also von daher, ich denke, das ist, jetzt muss man aber dazu sagen, bei Flocken ist es wieder was anderes. Da reden wir aber später dann nochmal drüber.
Genau. Da haben wir ja unterschiedliche Varianten gewählt. Und das letzte, was ich gebraut habe, was auch schon ein bisschen her ist, aber davon habe ich auch noch was, ist das New England IPA. Ich habe wirklich eins gemacht. Witzig, dass wir da so ähnliche Ideen quasi hatten, aber wir sprechen halt viel zu viel miteinander. Wahrscheinlich macht man das auch schon so unbewusst.
Unterbewusst, ja, genau.
Da habe ich Strata Talos, diese neuen, also sind jetzt schon nicht mehr so neu, aber
ne, für immer Hobbybrauer
noch jetzt erhältlich irgendwie in größerem Stil. Die habe ich da versenkt und ein bisschen Simcoe. Ich überlege, was ich noch versenkt habe. Ich glaube Amarillo, mein Klassiker für sowas. Weil der so für mich so eine schöne Süße auch bringt, irgendwie so eine. Das passt halt einfach gut beim New England IPA. Genau, das ist ganz gut geworden. Nicht so geil wie damals mein Würden-Clone. Ja, also dieses Fanboy, das war noch ein Ticken besser, aber es ist für mich eigentlich nur das Mundgefühl beziehungsweise die Cremigkeit, die mir ein bisschen fehlt in dem Fall. Ansonsten finde ich es echt geil. Es war wieder ganz, ganz klassisch zu beobachten. So nach 3 bis 4 Wochen ist der letzte Hopburn weg. Also es war so ein ganz leichter Hopburn da. Und er hat sich so nach 3, 4 Wochen gelegt. Dann hat es so seine Hochzeit für ein paar Wochen, finde ich immer persönlich. Also vorher trinke ich es meistens auch nicht, außer aus Neugiergründen, um zu gucken, ob es doch vielleicht schon früher weg ist. Und dann kann man es echt gut trinken. Also das ist ganz geil geworden. Strata und Talos fand ich jetzt bei mir persönlich nicht so krass. Also ich würde fast schon sagen austauschbar, die Hopfenaromatik. Fand ich ein bisschen schade, aber ist trotzdem gut geworden. Auf jeden, also keine Frage, es ist, ist mhm. sehr lecker geworden. Und ich habe es also ausschließlich mit deutschen Malzen oder also ich habe es ausschließlich mit Malz von Bindewaldmalz gemacht und habe keine britischen oder irgendwelche anderen Malze dazu geholt. Also extra pale Geschichten oder sowas gar nicht, sondern wirklich es geht auch so. Und auch die Farbe passt ganz gut. Also es ist jetzt kein zu dunkel geratenes, was so ein bisschen schlammig aussieht oder so, gar nicht. Also ja, bin ich zufrieden. Cool. Und super cool jetzt, bevor ich es vergesse, wir haben letzte Woche unser Lambic abgefüllt. Und das Witzige ist, dass Dave und ich, Bernd, ja jetzt ein Jahr alt werden mit dem Podcast.
Ja.
Und irgendwann in den ersten Folgen habe ich erzählt, dass wir das Lambic gebraut haben zu siebt und in dieses Holzfass gepackt haben, ja. Dieses Rotweinfass. Und jetzt haben wir
es abgefüllt. Ich erinnere mich dunkel, ja.
Ja, genau. Und wir sind wirklich alle, wir standen so da und hatten so ein bisschen Angst, weil wir ja davor einen Flenders gemacht hatten, was dann nach einer bestimmten Zeit ein bisschen, na nicht ein bisschen, es war dann Essig. Ja. Deswegen haben wir so ein bisschen aufgeregt an diesem Fass gestanden und haben eine Probe genommen und dann war es einfach nur mega und dann haben wir es einfach nur schnell abgefüllt. 200 Geil. Liter Lambic, zum Teil in Kecks. Das ist natürlich auch okay. geil, wenn man dann einfach mal einen Lambic zapfen kann, finde ich.
Kannst du auch blenden dann, ne, mit irgendwas anderem.
Deswegen habe ich es mir, genau. Ich habe mir quasi 50% von meinem Anteil in Flaschen gepackt. Ganz normale Flaschengärung dann. Habe das mit ein bisschen, ich glaube, US05 und mit Zucker halt quasi vorgelegt und dann da drauf geschlaucht für die Nachgärung. Und den Rest habe ich ins Keck gefüllt, weil ich da auch noch ein bisschen was machen will. Und einen ganz kleinen Teil, der noch übrig war, weil keiner mehr irgendwas hatte, keine Flaschen, keine Kecks mehr, habe ich noch in den 10 Liter Speidel gepackt, den ich noch rumstehen hatte. Okay. Da muss ich mal gucken, da muss ich nochmal auf den Markt irgendwann jetzt am Samstag vielleicht
Früchte.
Irgendwelche Früchte holen, die ich da Himbeeren oder Kirschen oder irgendwie sowas, dass ich da drauf lege.
Geil, genau. Lecker.
Ja.
Das ist echt cool. Lecker, sagt der Bernd. Genau mein Humor.
Wir sehen ihn ja leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja.
Ja, ich grinse ziemlich breit, ja. Mhm. Nee, das ist ja nicht so mein Fall. Das Thema hatten wir beim letzten Mal schon.
Genau. Ja, das war cool. So mein What's Brewing.
Geht ja auch gut ab, ey. Also, aber ich freue mich jetzt auch. Ich werde jetzt auch mal wieder ein bisschen Gas geben hier. Werde jetzt kleiner brauen, was ja auch noch vielleicht interessant ist. Also weniger Menge machen. Mit einem Einkocher schön. 10, 15 Liter Sude. Passt. Weil ich halt jetzt in einem kleinen Apartment wohne. Wenn wir von Rohfrucht sprechen, ist das jetzt natürlich nichts mit Früchten oder sonst was, sondern es hat natürlich eine ganz andere Bedeutung beim Bierbrauen. Das verwirrt vielleicht jetzt auch ein paar Anfänger, aber deswegen wollen wir jetzt mal ganz kurz so 2 Minuten darüber reden, was jetzt Rohfrucht eigentlich im Hobbybrauen oder im Brauen generell bedeutet. Also ich habe da vorhin, als ich gegoogelt habe, mal eine schöne, also nicht, weil ich das nicht weiß, was es ist, sondern halt einfach, wenn man eine schöne Definition... Ich habe es doch schon so oft damit gebraucht, ich weiß gar nicht, was es ist.
Ja. Einfach mal so im Rezept. Was willst du drüber nachdenken?
Ja, genau. Aber da habe ich tatsächlich im Hobbybrauer-Wiki halt einfach eine schöne Definition gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die lautet nämlich, mit Rohfrucht bezeichnet man ungemälztes oder unvermälztes, würde ich sogar eher sagen, Getreide oder andere stärkehaltige Rohstoffe, die beim Brauen aus verschiedenen Gründen Verwendung finden kann. Genau. Finden trifft. Können. Müsste man eigentlich wahrscheinlich schreiben. Ja. Aber genau, trifft es ja ganz gut, oder?
Ja. Ja. Sehe ich auch so, genau.
Und ich habe jetzt auch schon, ja, ich habe mit Reis gebraut, mit der 7-Korn, mit der 6-Korn-Mischung. Ich habe mit Mais gebraut, Hafer, Dinkel. Also ich habe schon ein paar Sachen auf jeden Fall durch. Und ich finde das halt einfach schön. Das gibt halt einfach auch dem Bier immer, finde ich, so einen ganz anderen Geschmack. Und manchmal auch eben nicht, aber dazu kommen wir ja dann auch nochmal später, warum oder warum nicht. Genau, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut, aber ihr habt da, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung damit.
Ja, ich glaube, sonst hättet ihr mich nicht eingeladen, ne?
Genau, also ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel Rohfrucht, also vielleicht mal in einem Witbier Weizenrohfrucht versenkt. Ich habe jetzt das Cream Ale gemacht. Ich habe, glaube ich, schon mal mit Roggen irgendwann gebraut.
Roggen, genau. Ja, habe ich auch vergessen.
Aber ansonsten, also jetzt der Rohfrucht-Junkie irgendwie im Bier, das bin ich jetzt nicht unbedingt. Und ich muss auch immer wieder ein bisschen gucken, vorverkleistern, ja, nein. Und ich, das, also muss ich ganz offen zugeben, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber deswegen haben wir ja Bernd auch dabei.
Ja.
Was, was genau, ist denn in dem du hast jetzt gesagt, Sechskorn oder was ist denn?
Sechs oder sieben? Sechskornmischung heißt es und ich, Idiot, habe damals einfach das Malz als siebtes Korn dazugerechnet. Und das werde ich jetzt nicht mehr los. Es ist halt das Siebenkorn-Landbier, was soll's. Ne?
Okay. Aber sieben hört sich auch besser an als sechs.
Ja, das kommt immer auf den Zusammenhang an, aber das lassen wir mal so stehen. Ich kann es jetzt nicht mehr umbenennen, ne? Aber von daher lassen wir das mal. Ist halt künstlerische Freiheit, nennen wir es mal so.
Genau, und was ist da jetzt drin? Also kannst du mal vielleicht da auch mal ganz kurz eingehen?
Ja, warte. Auswendig weiß ich das auch nicht. Kriegen wir aber ganz schnell raus.
Also warte mal, aus dem Stegreif fällt mir ein, Einkorn, Emma, Dinkel, Hafer,
ja, Korn, genau.
Weizen und...
Kann ich dir jetzt genau sagen, eine Sekunde. Die besteht aus 29% Weizen, 19% Roggen, 19% Gerste, 19% Hafer, 9% Dinkel und 5% Einkorn.
Einkorn.
Mhm.
Ja.
Genau. Einkorn?
Ja. Mhm.
Was ist denn Einkorn?
Das ist auch eine historische
Getreide.
Okay. Getreide, genau. Es wird halt im Bio-Bereich gerne alles wieder entdeckt, auch Emma und Co. Ne? Also alles, was irgendwie toll klingt, kann man dann so eine Mischung tun. Ja, die denken beim DM wahrscheinlich auch, oh, guck mal, die ganzen Männer, die holen sich die Sechskornmischung, ne? Die wollen sich endlich mal gesund ernähren, denn die wissen, wofür die wirklich benutzen.
Ja, Mann. Ja. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall die allseits bekannte und beliebte Sechskornmischung. Die
kriegt
man auch fast nur da bei DM.
Du kriegst bei Alnatura auch noch eine, die hat aber eine andere Zusammensetzung. Hat aber ein Braukollege auch schon mal benutzt, ist auch ein leckeres Bier geworden. Der Unterschied ist jetzt nicht so mega, weil die hauptsächlichsten Sachen wie Weizen und Roggen sind halt ungefähr, also die sind dann in einem höheren Verhältnis. Ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass hauptsächlich der Weizen, der Roggen und der Hafer die hauptausschlaggebenden Punkte in der Mischung sind, was zu diesem Geschmack im Siebenkornlandbier führt. Der Rest wird wahrscheinlich ein bisschen untergehen. Das bisschen Dinkel und Einkorn da, das ist gut, Gerste sind noch 19% drin, wird sicherlich auch noch was bringen. Aber ich denke mal, die anderen sind eigentlich durchaus die Verursacher dieses getreidigen Geschmacks und des Mundgefühls.
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz auch für die Leute, die uns zuhören, die jetzt gar nicht wissen, okay, was heißt denn jetzt eigentlich Vermelzungsprozess oder wie läuft das so vonstatten? Also der Vermelzungsprozess fängt ja halt immer an mit Getreide. Und Getreide, also kann man grundsätzlich eigentlich alles vermelzen. Es gibt ja zum Beispiel im asiatischen Raum sogar Reismalz, was ich sehr spannend finde. Und ich habe sogar jetzt letztens ein paar YouTube-Videos geguckt, wo jemand Maismalz macht, also aus Mais. Mhm.
Ja.
Auch cool.
Mhm. Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
Und er hat halt einfach mit Popcorn halt angefangen. Also hat halt quasi ungesalzenes, unbehandeltes Popcorn gekauft und hat damit halt Vermelzungsprozess gestartet. Also auch echt spannend. Genau, und dann bringt man halt, ich erkläre das jetzt ganz grob, wer sich dafür interessiert, sollte mal in den Brückelmeier reinschauen, in Jans Buch Bierbrauen. Da ist der Vermelzungsprozess wirklich sehr, sehr, sehr ausgiebig beschrieben.
Ansonsten, genau, sogar mit praktischen Beispielen. Also man könnte sich auch die Sechskornmischung holen und einfach ein Sechskornmalz draus machen, wenn man das macht, was der Jan da beschrieben hat.
Eigentlich auch eine coole Idee. Ja?
Das stimmt, müsste ich auch mal machen, aber ich komme ja schon nicht zum Brauen, da komme ich auch nicht zum Melzen.
Genau. Also das, der Vermelzungsprozess startet dann halt eben mit dem Getreide, das dann gereinigt wird und so weiter. Und dann bringt man das halt mittels Wasserzugabe zum Keimen. Und durch das Wasser steigt halt eben auch der Feuchtigkeitsgehalt im Korn selber. Der wie sagt man nochmal, fängt an zu sprießen, wie heißt denn das nochmal, der
Keimling,
danke, genau, der fängt halt an zu sprießen und mit diesem Keimprozess entstehen halt auch Enzyme und diese Enzyme sind halt total wichtig später im Maischeprozess und das, wie man das dann halt eben macht, bestimmt dann auch so ein bisschen diesen Lösegrad, also wie gut ein Malz vorgelöst ist. Ne? Also muss man zum Beispiel das aufwendiger maischen oder kann man halt einfach eine Kombirast machen und es passt halt schon. Genau. Wenn dann der Keimungsprozess vorbei ist, wird das ganze Malz erstmal an der Luft halt sozusagen so ein bisschen nochmal weiter, also das nennt man Weiche, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Genau, also dann halt einfach, dass das Malz,
du meinst,
dass der Keimling...
Also Weichen,
Keime, ich glaube, ich Darren. Muss da mal reingrätschen. Ja.
Weichen, also, Keim und Darren sind die drei Stufen.
Genau, ja, richtig. Genau. So, also letztendlich, der Keimungsprozess ist nicht abgeschlossen. Das ist nämlich der Punkt, den wollen wir nicht. Das heißt, wir regen den an, genau, damit die Enzyme entstehen und die Enzyme aus der Stärke Zucker abbauen. Aber dann brechen wir das in der Metzgerei an einem ganz bestimmten Punkt ab, genau, damit wir sowohl die Enzyme als auch die Stärke behalten. Und dann wird das Malz eben gedarrt. Das heißt, der Feuchtigkeitsgehalt wird runtergesetzt und je nachdem, wie du darfst, bei welchen Temperaturen etc. pp., kommt dann eben Pilsener, Wiener, Münchner oder Karamalz raus und wenn du richtig röstest, hast du eben Röstmalz.
Genau.
Um es einfach, ja, einfach zu sagen.
Ja,
aber wir, genau, wollen halt, also, ne, wir brauchen die Enzyme im Sudhaus, um aus der Stärke die Zucker zu lösen.
Genau. Und
Quatsch, ist ja falsch gesagt, um die Stärke in Zucker umzuwandeln. So ist
umzuwandeln,
richtig. Ja. Sonst kriege ich morgen wieder eine böse Nachricht vom Jan.
Ja. Ja, wie gesagt, also wir wollten jetzt.
Ja, ja, klar.
Also, wenn jetzt hier einer anfängt, wieder so rumzujammern, ey, dann leckt mich einfach alle mal am Arsch. So. Echt? Also, weißt du.
Letztendlich muss man aber auch mal sagen, das ist sicherlich ein spannender Prozess. Kann man sich auch einlesen. Der Tipp mit Jans Buch war ja schon gegeben. Man findet im Internet auch einiges. War bei meiner Ausbildung, war mir das völlig egal, weil Melzen, leck mich, das kriege ich aus der Melzerei, sackweise. Also muss man sich nicht unbedingt viel mit auskennen. Das Hauptproblem ist, wenn man es selber macht, ist das richtige Darren. Backofen ist halt dann auch nicht so richtig, also letztendlich, der Jan schreibt es ja auch, am einfachsten kann man sich dann noch ein Karamalz machen, aber jetzt glaubt, er könnte sich ein hochgelöstes Pale Ale Malz da selber melzen. Naja, das ist
schwierig,
genau. Es gibt noch dieses Luftmalz, ja, da gibt es einen, genau, Forumbeitrag zu. Sorry, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wer es war. Aber der hat es dann im Sommer auch einfach irgendwie im Garten auf großen Laken ausgebreitet und hat es von der Sonne trocknen lassen.
Genau.
Geht auch. Muss man nur gucken, dass die Vögel nicht wegnaschen. Ne?
Ja. Ja, und ich finde halt aber auch tatsächlich so, das andere, also was schon vorher halt alles stattfindet, ist eben das Weichen zum Beispiel. Also vor allen Dingen jetzt, wenn du so zwischen nass und trocken Weiche halt eben abwechselst, dann musst du das ja in einem bestimmten Rhythmus machen.
Genau.
Und, das ist natürlich halt auch wieder sehr zeitintensiv, weil das halt, also der ganze Vermelzungsprozess kann schon eine Woche irgendwie dauern, ne?
Ja, richtig. Aber wie der Jan auch mal geschrieben hat, man muss sich das nur richtig zur richtigen Zeit einteilen.
Genau.
Weil das passt schon irgendwie. Weil es liegen halt, ja, immer mal so 10, 12 Stunden irgendwo dazwischen. Also letztendlich, ne, vor Dienstbeginn machst du die eine Weiche und nach Dienstbeginn die nächste. Also das kann man sich schon organisieren. Ja, aber genau, man belegt halt irgendwo auch einen Platz damit und ja, es ist halt je nachdem, was man machen will. Ne? Wenn man jetzt irgendwie dann auch noch 50 Kilo Malz herstellen will, ne, so 1-2 Kilo im Hobbybereich, ja klar, kann man machen. Steht bei mir auch auf der To-Do-Liste, das irgendwann mal zu machen.
Dito.
Aber ganz, ganz, ganz weit hinten, sagen wir es mal so.
Ja, naja, kann ich auch verstehen, ist halt eben sehr aufwendig.
Ja.
Und ja, man muss halt auch sagen, man weiß ja auch nie, was dann hinterher dabei rauskommt, ne?
Nee, also es ist ein bisschen Blindflug, genau.
Und dann aber natürlich auch das Braun.
Für den Prozess an sich finde ich es halt cool, ne? Also einfach, um das vielleicht sich mal richtig im kleinen Maßstab angucken
zu können. Ja, natürlich, man, der, genau, ein bisschen auch das Verständnis, ja, was da eigentlich passiert.
Genau, der war ja sicherlich mal schon in der Melzerei und hat sich das angeguckt und man kriegt natürlich dann mal einen super Einblick und kann sich das ein bisschen angucken, aber wenn man es selber mal macht, das ist ja genauso wie beim Brauen, dann ist es halt, ja, immer nochmal was ganz anderes. Ob das, genau, am Ende funktioniert oder nicht, ist ja vielleicht eher zweitrangig,
würde ich, genau, sagen.
Ja, genau.
Natürlich,
ja,
ist es cool, wenn du damit dann brauen kannst. Das ist natürlich geil, aber.
Absolut. Ja. Genau, und das ist nämlich eben das Ding. Wenn man eben dieses Malz hat, das ist halt eben wichtig, damit man eben die ganzen Enzyme und so weiter mit in den Maischeprozess bringt. Denn sonst würde halt eben keine Umwandlung oder kein Abbau eben stattfinden und man hätte halt einfach, ja, man hätte halt eine stärkehaltige Plörre.
Genau.
So. Das ist genauso wie wenn man Kartoffeln kocht. Da hat man auch eine stärkehaltige Plörre. Genau. Aber. Und das ist eben der Unterschied, wenn man Rohfrucht hat, ist eben dieser ganze Vermelzungsprozess nicht passiert. Es kann halt sein, dass zum Beispiel, wie wenn man jetzt eben Flocken herstellt, also zum Beispiel Haferflocken, dass dann halt zwar trotzdem so eine Art Vorverkleisterung stattfindet, allerdings, wie gesagt, es findet halt einfach kein richtiger Vermelzungsprozess statt. Man hat halt einfach keine Enzyme halt,
genau,
da oder sehr, 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 sehr wenig.
Ja, oder enzymschwach, genau.
Genau. Also es ist nie so, dass man gar kein Enzym hat, aber die Anzahl der Enzyme, die diastatische Kraft sozusagen, die würde nicht ausreichen, um das, ja, um dann halt aus zum Beispiel Haferflocken ein Bier zu machen, um daraus wirklich Zucker zu gewinnen, im großen Maßstab. Genau. Und ja, deswegen brauchen wir halt immer, wenn wir mit Rohfrucht arbeiten, Enzyme. Oder also entweder die auch vom Malz kommen oder halt irgendwie extern zugeführt werden über technische Enzyme und so weiter, die man halt eben kaufen kann. Aber genau. Und jetzt vielleicht nochmal was zum Thema Vorverkleistern.
Genau, weil das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo sich die Geister scheiden. Also ich meine, von dir mal gelesen haben zu Bernd irgendwo im Forum ganz tief drin, ich glaube, es war aber schon blau, dass du gesagt hast, bei einem Rohfruchtanteil von 20-30% oder irgendwie so, oder 10-30%, ja, würdest du quasi einfach die Rohfrucht mit einmeischen, weil wenn du als Gegenpart ein enzymstarkes Malz mit in der Maische hast.
Richtig, so habe ich es bisher auch immer gemacht und es hat immer funktioniert.
Sehr gut.
Ne, mein Lieblingssatz. Nein, genau. es ist tatsächlich so, man muss halt grundsätzlich immer darauf achten, bin ich jodnormal oder nicht. Ja. Jetzt muss man auch sehen, verschiedene Rohfrucht hat auch eben unterschiedliche Verkleisterungstemperaturen. Bei Weizen oder Roggen zum Beispiel liegt das in der Regel auch so zwischen 60 und 70 Grad. Das heißt, in dem Bereich, wo wir maischen, passiert das automatisch. Braucht man sich jetzt nicht so einen großen Kopf drum machen. Bei Mais sieht's anders aus, kommt wieder drauf an, wie man den nutzt. Es gibt ja Instant Polenta zum Beispiel, die ist schon vorverkleistert. Es gibt Polenta, die muss man vorkochen. Aber auch hier habe ich schon einfach Polenta mitgemeischt. Ja, man muss halt einfach gucken, bin ich jetzt jodnormal oder nicht? Eventuell die Rast verlängern oder eben nochmal Temperatur erhöhen oder man zieht sich eine kleine Pseudodekoktion. Man muss sich da einfach ein bisschen zu helfen wissen. Dann funktioniert das aber auch.
Aber es ist keine Raketenwissenschaft. Also
Nein.
Ich glaube, der ein oder andere Anfänger hat da gerade so ein bisschen Angst, wenn er das liest oder dann vielleicht auch zwei, drei Meinungen dazu hört. Aber es ist im Prinzip, also du kannst nichts falsch machen, wenn du vorverkleisterst.
Nein, falsch machen kannst du natürlich nichts. Ja. Es ist nur in vielfach nicht nötig. Also zum Beispiel die Siebenkornmischung, die brauchst du nicht vorverkleistern. Da ist jetzt nichts drin, was oder zumindest nicht in einer großen Menge drin, wo das wirklich nötig wäre.
Ja, für und halt auch.
Ja, nur ganz kurz für die Verkleisterungstemperaturen habe ich eine Tabelle gefunden, die packe ich in die Show Notes. Wollte ich so ganz kurz anmerken.
Ja. Ja, sehr geil. Ja, genau. Und man muss halt einfach sagen, dass zum Beispiel der Brewfather ja eben auch nochmal so eine Funktion hat, wo man dann erkennen kann, ob noch genug diastatische Kraft vorhanden ist, um dann zum Beispiel eben so eine Rohfrucht zu verstoffwechseln. Das hast du mir ja im Podcast mit Benedikt gesagt. Das fand ich mega interessant.
Ja, also da kann man das auch nochmal ein bisschen einschätzen, lernen oder man kriegt es halt einfach berechnet. Ich habe zum Beispiel bei meinem Cream Ale, da können wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, Dave. Also ich habe bei meinem Brauer Mais Gries benutzt, bei dem werden die Spelzen und der Keimling entfernt. Da geht es ein bisschen darum, dass der Fettgehalt reduziert wird, was die Schaumstabilität natürlich dann wieder ein bisschen verbessert. Also das ist wirklich speziell das Brauer Mais Gries. Der Michael Tropf, Dr. Michael Tropf, wie du ja immer sagst, Dave, der Melzer von Bindewald.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Richtig. Der hat auch gesagt, ja, verkleister mal vor. Ich habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht, weil ich hatte da zuvor noch nicht mit Mais gebraut. Und Mais, da ist die Verkleisterungstemperatur tatsächlich ein bisschen höher wie bei Reis. Und ich habe das dann einfach mit einem ganz kleinen Teil Pilsnermalz auf 70 Grad ein bisschen gerastet, im Kochtopf auf dem Herd und habe es dann gekocht. Und
was machst du, Entschuldige, ich lache nicht über dich. Ich sehe nur, wie Dave hier mit der PC-Wasserflasche versucht, eine Bierflasche zu öffnen. Also, der Kerl, bist du sicher, dass du keine Impfnebenerscheinung hast?
Anscheinend fängt es gerade an.
Dave hat die zweite Impfung heute erhalten. Und
ja.
Aber wer sie nicht aufkriegt, der darf es auch nicht trinken, Dave. So ist die Welt.
Ja, aber ich habe es aufbekommen. Okay, und beim ersten Mal hat es super gut funktioniert.
An der Tischkante aufgerissen.
Entschuldige.
Alles gut. Genau. Ja, ich habe es bei 70 Grad mit ein bisschen Pilsnermalz gerastet und habe es dann einfach ein paar Minuten gekocht. Ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und habe es dann zur bereits eingemeischten, es war ja nur Pilsnermalz, habe ich es dann dazu gegeben und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe dann einfach sogar eine Kombirast dann gefahren und das hat für mich sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich nehme ich an, hätte es auch so geklappt, aber einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen, weil ich eben dieses Maisgrieß auch noch nie benutzt hatte, habe ich das so gemacht und es hat aber auch gut funktioniert. Also das ist eine ganz gute Methode, die wird auch bei Brew Your Own so beschrieben.
Ne? Cereal Mash heißt das.
Richtig, ein bisschen cooler als Vorverkleisterung.
Ja, ja.
Und das hat gut funktioniert. Du hast, was hast du benutzt? Instant Polenta, ne? Oder wie? Oder nee, du hast Flocken benutzt.
Ich?
Ja, für deinen Cream Ale?
Instant Polenta tatsächlich. Okay. Das habe ich im Edeka Mehringer in Nittendorf halt bekommen.
Schöne Grüße.
Ja, genau. Die haben tatsächlich ein ganz gutes Alnatura-Sortiment und da habe ich das dann halt gesehen. Das ist halt nochmal teurer als normales Polenta. Aber allerdings ist es, glaube ich, schon irgendwie so halb oder zum größten Teil vorvergleichbar. Und das habe ich halt einfach nur mitgemischt. Und das war ja auch nur 12,5%. Also deswegen, das war ja relativ easy. Und nö, das war dann gut normal. Außerdem könnte man natürlich jetzt halt auch noch, was ich vielleicht interessant finde, ist aber jetzt wahrscheinlich für uns deutschen Hobbybrauer ja mittelmäßig relevant, aber trotzdem gut zu wissen ist, man kann halt, um die nochmal Enzyme wirklich ins Spiel zu bringen, kann man sechsteilige Gerste nehmen, also Six Row. Genau, das ist halt eben.
Findest du halt hier weniger.
Gibt's das? Hast du das schon mal irgendwo gesehen, Bernd, dass es das hier irgendwo gibt?
Zumindest nicht unter dem Namen.
Nee, ne?
Du hast beim Hobbybrauer Versand gearbeitet, du müsstest sowas.
Ich habe mal, glaube ich, echt den Herr Herkommer damals gefragt, aber er sagte halt, das braucht hier halt keiner, will hier keiner. In Amerika ist es jetzt auch so, dass es halt immer weniger Leute benutzen, aber für solche Sachen eben dann doch, weil der Enzymhaushalt doch schon deutlich höher ist. Also sechsteilige Gerste hat ja wohl irgendwie eine höhere Oberfläche oder so. Also weil halt einfach eben mehr Körner dann halt auch da sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich damit jetzt lange nicht mehr beschäftigt. Also
Mit einem Malz, was man hier nicht kriegt, da muss man auch nicht so viel Zeit mit verschwenden, sagen wir es mal so.
Nö, genau, aber ich wollte es halt einfach mal erwähnt haben. Vielleicht ändert sich ja das ja auch mal irgendwann oder irgendwer kommt da irgendwie zufällig dran oder so. Oder kann ja auch sein, dass jemand jetzt sagt aufgrund des Podcasts, hey, ich mache mir jetzt ein sechsteiliges Malz selber. Ja. Ne, sechsteilige Gerste, die wird ja angebaut hier in Deutschland.
Ja, das ist ja nicht. Genau. Aber wäre natürlich cool. Also wäre schon witzig. Und damit dann mit Rohfrucht dann quasi noch ein bisschen experimentieren wäre schon cool. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich finde es auch auf jeden Fall mega spannend. Wir hatten ja auch mal schon mal über so ein Projekt geredet, Paul, ne?
Ja, das habe ich vorhin bei dem Luftmalz, habe ich da so ein bisschen lächeln müssen.
Ich auch nämlich. Also Paul und ich hatten halt inspiriert so von Benedikt überlegt, mal auch wirklich mal selber so Luftmalz herzustellen. Mhm. Aber ja, du musst halt eigentlich Urlaub haben am besten, ne? Wenn du halt jetzt sagst, okay, du triffst dich da halt, ne, und machst es dann halt, brauchst ja eigentlich schon wirklich eine Woche Zeit, dass du das dann halt auch regelmäßig begleiten kannst und ja.
Ja, der Aufwand ist halt sehr hoch im Vergleich zum Ertrag. Wie gesagt, wenn man da mal so 1-2 Kilo mal zu Hause machen will, um da einfach um mal halt auch den Prozess mal zu machen, um es zu verstehen, alles cool. Aber es ist dann wirklich nur so ein kleines Hobby im Hobby. Das macht man mal. Ich denke, das wird man nicht auf Dauer machen.
Ja, genau. Also hängt natürlich auch so ein bisschen von den Ambitionen ab, aber du hast recht. Also genau.
Und vom Platz. Jemand, der auf dem Land wohnt, eine große Scheune hat, wie auch immer, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Als jemand in der Stadt.
Ich hier in der Stadt oder du in deinem kleinen Piss-Apartment da. Ne? Also da kriegst halt nur noch 15 Liter hin. Wie willst du da noch mehr hetzen? Also da fehlt irgendwann der Platz.
Nee, das stimmt. Das würde ich hier auch definitiv nicht machen.
Ja, das glaube ich.
Wir haben halt überlegt, zum Beispiel, dass wirklich so das Malz, also das Getreide, meine ich, in den Fluss halt zu hauen, in so einen Sack halt irgendwie, der so ein bisschen halt das Wasser auch durchlässt, ne? Und so richtig, also so wie die das wirklich ganz früher gemacht haben, ohne Temperatur, ohne Thermometer, so ganz, ganz low, mal schauen, ne? Aber Schimmel wäre halt zum Beispiel eben da schon ganz gut vermeidbar, weil halt eben, du hast ja immer eine Strömung, ne? Du hast ja immer einen Durchfluss.
Ja.
Das Wasser steht ja nicht und das ist halt natürlich...
Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Also ich ich habe ja hier direkt nebenan auch so ein paar Felder und da hat jetzt, war jetzt auch Ernte. Da war ich mit dem Hund spazieren und da lag an den Rändern noch so viel Getreide rum, das mich in den Fingern gejuckt hat, das aufzusammeln. Es hatte aber schon 2 Tage lang geregnet, also habe ich es lieber gelassen. Ich werde also bei der nächsten Ernte wirklich darauf achten, wann der mit seinem Mähdrescher da rumfährt. Und dann schnapp ich mir einen Hobbock. Nee, der Hund bleibt hier, aber ich gehe mit dem Hobbock raus und ich sammle alle Ehren auf. Und ja, mache ich auf jeden Fall ein Rohfruchtbier, das ist dann das erste Himmelgeisterlandbier, definitiv.
Himmelgeisterlandbier, geil.
Ja, ich habe hier tatsächlich so ein Feld, jedes Jahr mindestens 2-mal ist das voll. Mhm. Ich weiß jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht, ob Gerste oder Weizen, müsste ich nochmal genauer gucken, aber es sieht auf jeden Fall lecker aus.
Bier wird es wahrscheinlich werden.
Davon gehe ich aus, ja.
Sehr gut. Ja, Dave und ich haben uns das auch so romantisch vorgestellt, ne? Dass wir uns da so ein Bauernblockhaus oder so ein an einem Bachlauf.
Ja, genau.
Irgendwo so, im Wald Heidefelder drumherum sind und
herrlich.
Da eine Woche eingemietet, dann eine richtig schöne Berliner Weiße gemacht. Das wäre schon ein
Träumchen. Ja, das würde ich super, super, super gerne machen. Das müssen wir uns eigentlich auch mal für nächstes Jahr mal vornehmen und dann so ein Videoprojekt daraus machen halt irgendwie. Das
auf jeden Fall könnte man ja mal relativ reduziert irgendwo brauen, vielleicht so ein langes Wochenende oder so und dann da mit dem, was wir so mitnehmen können quasi, was so reingeht, dass wir damit dann ein Bierchen machen, das wäre schon ganz cool.
Ja, lass das mal weiter forcieren. Genau, um mal ein bisschen so im Thema weiterzukommen. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen über verschiedene Arten von Verarbeitungsformen gesprochen. Das heißt, also der eine, also von wie man Getreide eben für den Brauprozess verarbeiten kann. Das eine ist ja eben der Vermälzungsprozess. Dann gibt es natürlich auch eben noch, dass man Flocken draus macht. Oder halt eben diese das Maisgrieß. Und da wollte ich jetzt nämlich vor allen Dingen in Bezug auf Mais mal ganz kurz drüber sprechen, weil gerade bei Mais hat man halt eben, man hat diese Grits, also Maisgrieß, Polenta, Flocken, Cornflakes und ja eben, wenn man es halt selber macht, dann auch Malz. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass Maisflocken viel weniger Geschmack mit reinbringen als Maisgrieß. Also das höre ich zumindest aus den ganzen amerikanischen Hobbybrauerforen und Podcasts immer wieder.
Also kann ich jetzt auf jeden Fall auch nur bestätigen.
Ich habe noch nie mit Flocken gebraut. Ich nehme immer Polenta. Also von daher kann ich da nichts zu sagen.
Also dieses
und ich Maisgrieß, finde, die schmeckt man schon, ja.
Ja, genau. Also ist ja ähnlich wie Polenta. Das ist
genau, ja, es ist... Ja, ist wahrscheinlich ungefähr dasselbe.
Ich glaube, bei Polenta ist einfach dieser Unterschied mit Spelzen und Keimling nicht entfernt. Ne? Ich glaube, das ist damit mit dabei.
Wahrscheinlich. Ja. Gehe ich mal von aus. Das ist da wahrscheinlich.
Aber ich finde du hast es ja gleich erkannt, als ich das so beschrieben habe von dem Creamer, dieser süßliche Maisgeschmack. Genau. Ne?
Ja, ich kenne das. Ich mag das. Ja. Ich mag ja gerne mag mal so ein Polenta Pale Ale oder sowas. Ja. Das letzte war mit 40%. Das haben ja auch schon ein paar Leute nachgebraut. Der Marc Scherer liebt dieses Bier. Also der muss es unbedingt nachbrauen. Hat dann von mir sogar noch den Hopfen bekommen, weil er den nirgendwo bekommen hat. Also ja. Da bitte auch mal ein bisschen mehr kommentieren, wenn ihr das gebraut habt und gut fandet. Mhm. Das unbedingt. Ist auch noch so ein Underdog momentan.
Genau. Ja, und deswegen, also vielleicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ihr wollt keinen Maisgeschmack haben, aber ihr wollt das Bier halt einfach schlanker machen, was durch Maisflocken definitiv funktionieren würde, solltet ihr halt eben dann eher auf Maisflocken dann gehen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt den vollen Maisgeschmack irgendwie und ich mag das, dann würde ich halt euch eher empfehlen, dann wirklich so Maisgrieß, Polenta oder sowas halt eben in die Richtung zu verwenden.
Ja, auf jeden Fall.
Übrigens, interessante Anekdote, das Cream Ale hat ja bei mir 12,5% Maisanteil. Mhm. Und das schmeckt viel mehr nach Mais als mein American Light Lager mit über 40%.
Und das hast du aber mit Flocken gemacht?
Und das habe ich auch mit Maisgrieß gemacht. Aber, mit Polenta, was ich halt daran interessant finde, ist, glaube ich, dass es halt einfach davon zusammenhängt, wie ist die restliche Schüttung. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein ganz simples Bier macht, nur Pilsner, Pale Ale oder halt ne, so ein einfaches Basismalz und das dann halt eben mit Mais dann zusammen einbraut, dann kommt natürlich auch der Maisgeschmack viel mehr raus. Beim American Light Lager ist es so, da sind halt, ja wie gesagt, 44%, ich glaube, Mais eben, also Polenta und dann nochmal so um die fast 30%, glaube ich, Wiener Malz und der Rest Pilsner Malz. Und ich glaube, dass das wiedermals halt einfach dem Mais so ein bisschen so entgegenwirkt, entgegensteuert und das halt einfach so ein bisschen im Zaum hält. Also dass du halt einfach, das ist halt einfach nicht so ganz krass halt eben schmeckt. Du schmeckst den Mais auf jeden Fall, aber der ist halt eigentlich nicht stärker als wie bei den 12,5% im Cream Ale. Und das finde ich halt so mega abgefahren.
Ja, aber du hast doch bestimmt auch zwei unterschiedliche Hefen benutzt, oder nicht?
Aber warte mal, jetzt musst du aber sagen, das sind keine Quikes gewesen, das sind cleane Lagerhefen gewesen.
Ja, da gibt es ja auch einen Braumagazin-Artikel, der nennt sich das Ende der Neutralität, wo eben auch sowas mal ein bisschen aufgeführt wird, die große Mehr von der neutralen Hefe, fassen wir einfach mal zusammen, eine neutrale Hefe gibt es gar nicht, weil jede Hefe grundsätzlich immer dem Bier seinen Charakter aufbringt. Und deswegen, wenn du zwei unterschiedliche Hefen nimmst, kannst du aus dem gleichen Bier, kriegst du zwei völlig unterschiedliche raus. Du hast ja leider bei unserem letzten Experiment vom Stammtisch nicht teilgenommen. Das hat so vielen die Augen geöffnet.
Das war geil.
Wir machen ja regelmäßig jedes Jahr so einen Stammtisch-Sud, suchen uns ein Thema aus, mal Altbier, mal sonst irgendwas. Und wir hatten vor Jahren schon mal einen Test gemacht, eine einfache Schüttung. Jeder hat das Bier gebraut und jeder hat eine andere Hefe reingeschmissen. Jetzt sind über die Jahre so viele neue Leute mit dazugekommen, die Interesse dran hatten, haben wir das nochmal gemacht. Wir sind also hingegangen, wir haben einen Hopfen gekauft aus einer Charge. Na, das war in dem Fall sogar ein Centennial, aber egal, den haben wir nur ins Vorderwürzhopfung reingeschmissen. Wir hatten also wirklich alle den gleichen Hopfen und wir haben dann 70, 30 Pilsener und Wiener Malz benutzt und das Ganze einfach nur im Kombirast oder eben in klassischer Rast hier 40 Minuten in 64 Grad, 20 Minuten 72 Grad, fertig, Ende aus und jeder hat eine andere Hefe benutzt. Es kommen natürlich Wasserfaktoren, tralala dazu. Ist jetzt nicht ganz so wissenschaftlich. Aber es war trotzdem extrem interessant, was da für unterschiedliche Biere bei eigentlich der gleichen Schüttung und dem gleichen Hopfen am Ende rauskam.
Ja.
Das war ein Unterschied teilweise zwischen nachts und draußen ist es kälter so ungefähr. Also wir hatten
habt
Biere.
Habt ihr auch untergärig, obergärig oder habt ihr da euch festgelegt?
Nee, das war eigentlich egal, aber ich muss mal überlegen. Ich
glaube, untergärig. Noch belgisch.
Ja,
also. Echt? Ach so, okay.
Aber so viel untergärig war jetzt nicht dabei.
Mhm. Ist vielleicht ganz
gut. Ja, doch. Wir hatten auch ein paar Lagerhefen bei. Ich muss noch mal gucken. Ich warte immer noch drauf, die komplette Auswertung von den Kollegen zu bekommen. Ich muss denen mal auf die Füße treten. Weil ich wollte das dann auch ganz gerne noch mal in so einem Diagramm irgendwie mal ausarbeiten, hier zu sagen, ja. Die Hefe geht in die Richtung und die Richtung, die Richtung, was natürlich auch wieder nur auf dieses Bier ausgelegt ist. Aber wir haben halt ein relativ einfaches Ding genommen. Da war zum Beispiel eine US-05 total clean. Ja, da hättest du schon fast gedacht, was, das ist eine US-05, merke ich gar nicht. Und andere, die haben geestert oder die waren mega trüb, wo man es gar nicht kennt. Also es war sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel bei Hopfen und Mehr habe ich auch öfter so Split-Batches gemacht, halt eben um für eine gewisse Malzmischung halt die beste Hefe herauszufinden. Ja. Und da habe ich aber auch zum Beispiel mal Lagerbierhefen verglichen, aber da hast du schon gemerkt, also jetzt zum Beispiel S189 und der W3470 sind ultra unterschiedlich, aber es gab dann halt auch wieder Hefen, die waren total nah beieinander und ne, und deswegen sage ich jetzt mal in Bezug jetzt auf meine Biere, würde ich jetzt schon sagen, dass es trotzdem irgendwie vergleichbar war. Weil, wie gesagt, das eine war halt eben bei 10 Grad vergoren, also wirklich, ne, halt auch schon alles richtig gemacht. Gut, bei 15 Grad mit der anderen war es vielleicht ein Ticken fruchtiger, aber ja.
Ja, das sind ja schon ganz andere. Ja, siehst du so, jetzt, wenn ich dich weiterreden lasse, finden wir noch 20 weitere Parameter, die unterschiedlich waren. Dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern, wenn es unterschiedlich schmeckt.
Das ist halt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf?
Ja, klar, natürlich.
Also, ne, Wasserprofil war vielleicht auch nochmal unterschiedlich.
Ist jetzt auch immer eine Sache.
Ja, aber ich sag mal, ich würde trotzdem sagen, dass es halt daran, das ist zumindest meine Vermutung. Ich meine, ich könnte es, deswegen machen wir ja Philosophy, ich weiß, du findest die Scheiße und so.
Ja.
Aber es ist ja kein Geheimnis.
Kurz aber, und knapp.
Ja. Aber deswegen versuchen die halt eben immer bei einem Experiment eine Variable zu isolieren. Ich weiß, es gibt manche Experimente, ist natürlich, ne, kann man jetzt so sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht das beste Rezept dafür. Aber warte, bevor du mich jetzt wieder unterbrichst.
Ja, ich sag da lieber nichts so.
Ja, genau.
Doch.
Aber wobei kannst du ja, genau, eben. Mhm. Aber das Ding ist halt, ne, die, wenn es jetzt zum Beispiel halt um, ja, weiß nicht, Unterschied geht zum Beispiel zwischen Pilsener und Pale Ale Malz in einem Cream Ale oder was weiß ich, ja, dann versuchen die ja, die kaufen sich ja sogar tatsächlich zweimal die gleiche Brauanlage, machen das, also, weißt du, so, um halt eben diese eine Variable zu isolieren.
Ja, mag sein.
Ja, Bernd, sag ruhig.
Ja, es, ich will ja nicht alles schlecht reden, ne? Aber es gibt dann immer wieder, aber Brülosophie haben rausgefunden, dass, dass nichts einen Unterschied macht. Das ist halt eben ja, so die Konstante halt da drin. Und das ist einfach Quatsch. Ja. Zumal viele Experimente eigentlich komplett alles widerlegen, was in sämtlicher Literatur steht, die von Leuten geschrieben wurden, die sich wirklich auskennen, die es im Labor machen. Was man jetzt zur Verteidigung sagen muss, sie schreiben ja selber auf der Seite, dass ihre Experimente keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Nur, das ist immer der Punkt, das überlesen dann viele und halten das dann für die Wahrheit. Genau, richtig. Ja, ja.
Ne, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist aber nicht die Schuld von Philosophy,
weißt du? Nein, das sage ich auch nicht. Nur genau. Dieses Argument, aber Brülosophy haben es ausprobiert. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Ne? Also ja, mag sein, dass die das gemacht haben, aber das ist für mich nicht repräsentativ.
Das Problem ist halt, man muss als ja auch Hobbybrauer hast du halt nicht die Möglichkeit, so wissenschaftlich zu arbeiten.
Ne? Na, eben genau, nicht. Richtig.
Aber deswegen, also ich bin zum Beispiel, ich gucke mir das auch gern an und kann es manchmal auch nicht so richtig glauben. Also ja, in bestimmten Bereichen doch, aber man sucht sich ja auch ganz oft das, was seine eigene Meinung so ein bisschen bestätigt. Das ist ja immer
ja, das ist doch genau das Thema.
Aber trotzdem finde ich es da schön, dass es eben die Variable, die wir Hobbybrauer quasi ansprechen, und das ist einfach der Geschmack. Also du kannst es anderen Hobbybrauern geben und du kannst es vielleicht auch Leuten geben, die da ein bisschen mehr geschult sind, was das angeht, oder du gibst es einfach der breiten Masse, irgendwelchen Kumpels und so weiter. Du kriegst dann Feedback. Das ist ja schon das, was wir so ein bisschen auch nehmen müssen, oder das, was man selber, wenn man versucht,
ja, objektiv klar
zu schmecken, dann das ist ja schon das, was man nehmen möchte oder wo man sich ein bisschen dran orientieren muss. Und im Endeffekt ist es ja eh so, dass man ja niemanden anderen irgendwas beweisen muss als Hobbybrauer im Sinne von, es gibt doch die clean Hefe, sondern am Ende muss es einem selber schmecken oder das, was man da macht. Ja. Oder,
da bin ich absolut bei dir. Es ist einfach nur, dass teilweise die Experimente halt einfach schon falsch anfangen, indem das Rezept dafür einfach falsch ist. Wenn ich die Auswirkungen zwischen zwei Hefen feststellen will, dann nehme ich ein möglichst einfaches Rezept, so dann wie wir das gemacht haben. 100%
Pilsnermalz.
Ja, wir haben es quasi auch schon falsch gemacht, weil wir wollten ja auch, dass das irgendwie noch nach irgendwas schmeckt. Wenn ich dann aber sehe, dass die bei Brülosophy, die hauen noch fünf verschiedene lustige Hopfen hinterher, dass dann keiner mehr einen Unterschied schmeckt, da brauche ich mich nicht wundern. Ja, ja. Deswegen immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und nicht immer die haben aber rausgefunden, dass keinen Unterschied macht. Die finden viele Sachen raus, die im Endeffekt aber auch, ich sag mal, die Ursache oder die Schlussfolgerung ist falsch. Aber da müssen wir jetzt im Detail auch nicht drauf eingehen, sonst haben wir hier eine Brülosophy-Dissing-Runde, muss auch nicht sein. Aber wenn die halt, ich weiß nicht, da war auch irgendwie ein Beispiel mit der Trubabscheidung, dass das Bier ohne Trubabscheidung wurde viel klarer. Ja klar, natürlich, weil der ganze Trub nochmal eine klärende Wirkung hat. Aber das heißt doch nicht, dass das besser ist.
Das sagen die aber auch nicht. Das ist genau das Ding. Das ist halt das, was so manche Leute daraus ziehen. Und die sagen
ja auch, das ist es ja wieder, ne? Es wird einfach fehlinterpretiert.
Eben.
Deswegen ist das ein bisschen schwierig.
Die sagen ja auch selber immer, es ist ja nur auch ein
Datenpunkt.
Ein Test hat einmal dieses Ergebnis gegeben.
Genau.
Heißt ja nicht, dass es repräsentativ ist. Und das sagen die halt auch. Und das finde ich halt cool, weißt du? Die sagen auch niemals, ihr müsst es jetzt so machen, weil wir das herausgefunden haben und alle anderen haben Unrecht, sondern das kann man drüber nachdenken. Und das finde ich ist halt cool.
Okay,
das
regen die auch damit an. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es nicht darum geht, dass ich die nicht mag, sondern dass ich die Interpretation dieser Experimente nicht
sehr
mag.
Sehr schön. Ja? Danke,
weil Bernd. Das eigentlich ist immer als Totschlagargument kommt, ja, aber die haben rausgefunden, das ist alles Quatsch, was du erzählst.
Genau,
oder was der Jan erzählt, oder was sonst wer erzählt, oder was in irgendeiner Literatur steht, ist alles Quatsch. Ist alles egal, also
was glaub, du machst. Ich glaube, das ist ein
guter Kompromiss. Da kriegt man halt ein bisschen Puls. Ne?
Ja, also, das verstehe ich, weil nicht. Genau das ist es. Ja. Also die Leute lesen halt wahrscheinlich das Fazit und lesen das so lang, bis sie das lesen, was sie lesen wollen, und dann hören sie auf und lesen den Rest nicht. Und das ist, glaube ich, da ganz oft das Problem. Dann nehmen sie das Zitat oder weiß auch immer und sagen im nächsten Thread beim Hobbybrauerforum oder bei Facebook, hier, die haben aber das und das gesagt und rausgefunden.
Genau.
Und dann vielleicht auch nicht genau zu dem Thema, sondern, ne, also jetzt gerade, wenn du Trub abscheiden ansprichst, vielleicht geht es gar nicht um den Geschmack, sondern es geht darum, wie klar das Bier ist. Und das sind jetzt verschiedene Paar Schuhe. Und dann wird es genau in das falsche Thema reingebaut und dann ist natürlich klar, dass die Gemüter etwas überhitzen.
Ja, ja. Aber das finde ich jetzt schön, wie du das gesagt hast und dass du das jetzt selber so differenziert. Das werde ich auf jeden Fall diesen Ausschnitt von machen. Und,
der geht in die Story bei Insta.
Ja, das kannst du gerne machen.
Ich finde es sehr schön, dass du das so siehst, Bernd. Und ich finde, das ist auch genau so, wie ich es halt auch sehe.
Wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Experimente, nur es kommt dann immer so rüber, als wenn das jetzt, ne, das ist wie mit den BJCP-Richtlinien. So, da gibt's dann auch irgendwelche Leute, die halten das plötzlich für das absolute Gesetz. Ja, dabei ist es eigentlich nur der Versuch Richtlinie. Der Klassifizierung für Hobbybrauerwettbewerbe. Für nichts anderes ist es gedacht gewesen. Und wenn ich dann so manchen Craftbeer-Gruppen dann irgendwie lese, ja, das ist aber nicht nach BJCP-Richtlinien, was ich hier schmecke. Ey, geh sterben, Alter. Das ist halt, also man kann es doch übertreiben und jeder Brauer hat natürlich auch eine gewisse Freiheit, seine Rezeptur ein bisschen zu interpretieren. Und nur weil es die Amis noch nicht reingeschrieben haben, heißt es doch nicht, dass es nicht passen muss. Ja. Das sind so Beispiele, vielleicht einfach auch mal ein bisschen sagen muss, vielleicht ein bisschen lockerer sehen und nicht so sehr auf Gesetzen und Dogmen rumhantieren. Das wäre jetzt die ideale Überleitung zum Reinheitsgebot, aber ich glaube, die sparen
aber uns. Aber das lieber. Können wir jetzt nicht mehr machen.
Da machen wir eine extra Folge zu. Da nehmen wir noch ein Jahr ein. Da machen wir eine Folge mit dem Jan und mit Daniel.
Das
können
wir
aber
machen, dass wir vielleicht noch diskutieren zwei Gäste so ein dazu holen. Ja, genau. Ja. Das wäre vielleicht
eine gute Idee, Bernd. Vielleicht mal so ein Diskussionsforum.
Ja, genau. Das finde ich echt geil, ja.
Das finde ich auch nicht schlecht, ja.
Schreibt uns doch mal, ob ihr das auch geil findet. Also ihr, den Podcast jetzt gerade zuhört. Apropos.
Das war übrigens ein toller Satz. Willst du den nochmal neu aufnehmen?
Nein. Das passt schon so.
Okay.
Ich habe ja heute kein Imperial Stout getrunken. Da kann das schon mal so zu so einem Fastbler kommen.
Ich dachte, das war einmal. Ich dachte, das wäre umgedreht gewesen.
Nicht, ich glaube tatsächlich nicht, aber.
Das ist, ich glaube, das Radler wirkt, ne?
Ja.
Ist doch Alkohol.
Ich habe nichts Wirkendes mehr im Glas.
So können wir uns nicht unterhalten, Bernd. Dann
genau. Und ich muss jetzt kurze auch langsam Pause. Akku anschließen. Tatsächlich.
Dann machen wir mal.
Bierhol-Break und Bier-Wegbringen-Break.
Bier-Pinkel-Zigaretten-Pause. Bis gleich.
Genau.
Und dieses Thema finde ich echt gut. Also natürlich jetzt, ich sag mal, Reinheitsgebot an sich, aber das, was du vorgeschlagen hattest, Bernd, finde ich richtig gut. Also wir haben das gerade nochmal, als du Bier geholt und weggebracht hast, wahrscheinlich, haben wir das nochmal kurz besprochen.
Was denn?
Das klingt gut, so ein kleines Diskussionsforum mal so als.
Ja, so Maybrit Illner, ne?
Ja,
so.
Genau. Also, dass da einer vielleicht so ein bisschen Moderator spielen muss, sehe ich mich so ein bisschen in der Pflicht, aber ist ja nicht schlimm,
dass ich dich
dann
auch, definitiv.
Dass man das so ein bisschen in Bahnen leitet.
Ich will sowas nicht machen.
Genau, das war das.
Nee, weiß du ich. Bist ja da, glaube ich, auch leider die falsche Besetzung. Ist nicht böse gemeint.
Das kann der Fehler. Aber das wärst du. Aber du ja auch nicht.
Ja, also, genau. Wir beide wären da nicht die Richtigen für. Aber genau das könnte ich.
Ich kann das schon, aber ich will das nicht.
Ich will das auch Gast. Nicht.
Also das. Genau. Und wir haben halt überlegt, ob wir dann vielleicht noch einen, wenn es das gibt, das müssen wir
so
dann
random.
Ob wir so einen Zuhörer dazu holen, der Bock hat.
Ein random
Hobbybrauer halt einfach.
Ja, warum nicht?
Das wäre schon.
Das könnte man ja verlosen irgendwie.
Ja, haben wir auch schon gesagt, dass man das irgendwie so. Ich
könnte ein paar T-Shirts verkaufen, oder? So richtig mies.
Da klingelt der Geldbeutel.
Ja, da kommt der Marketing-Fuzzi wieder in mir durch. Nein, Quatsch, aber. Nee, klar, warum nicht? Also,
aber
wie gesagt, der Jan macht bestimmt gern mit. Halt so ein paar VIPs mal in der Runde. Ja, ich meine, wir kennen uns ja untereinander alle. Von daher sind die Berührungsängste, glaube ich, relativ niedrig.
Deswegen, das
ja, also ich quatsche auch so zwischendurch mit dem Jan. Und,
dann ist man direkt in einer guten Gesprächskultur.
Genau, richtig. Einfach so zwei, drei Schlagworte und Dann holen sie vielleicht noch ein, zwei Leute dazu.
Der random Zuhörer, der kriegt dann einfach die Sechskornmischung als kleinen Obolus, weil er mit dabei ist. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Kommen wir zurück zum Thema. Und der Dave hat Sven schon mal ganz kurz anklicken lassen. Reinheitsgebot, oder der Bernd war es, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Reinheitsgebot ist natürlich auch so eine Geschichte, ist für uns Hobbybrauer im Prinzip egal oder können wir vernachlässigen. Für den einen oder anderen ist es nicht egal. Ich möchte keinem auf die Füße treten. Das ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema. aber wir können halt, ja, ich sag mal, Getreide jeglicher Art benutzen und deswegen auch Rohfrucht jeglicher Art. Und das ist das Schöne, glaube ich, auch. Grundsätzlich am Hobbybrauen finde ich das persönlich, dass man eben da nicht so eingeschränkt ist, was man für Zutaten benutzt, beziehungsweise gar keine Sondergenehmigung oder irgendwas braucht und kann einfach, was ist alles drin bei dir, Bernd? Man kann einfach die Sechskornmischung ist, ja, wie sie nehmen, schroten oder geschrotet bekommen und einfach einmeischen und los geht's, ohne dass man sich in irgendwas halten muss. Das finde ich auch ziemlich cool.
Genau. Und ich habe auch so eine kleine Liste mal erstellt, mit welche Getreide sich verbrauen lassen.
Ah ja, sehr interessant.
Also, genau, weil im Prinzip könnt ihr jedes Getreide oder jeden Stärkelieferanten nutzen, der euch halt eben Stärke zuführt. Ich sag mal so, die bekanntesten sind wahrscheinlich so Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer, Mais, Reis. Mhm. Na, Mais eben in seinen verschiedenen Formen auch auf jeden Fall.
Ja.
Kartoffeln, auch sehr interessant. Da gibt es auch ein Rezept in Jens Buch. Das wollte ich auch unbedingt mal nachbrauen, weil ich glaube, Kartoffel irgendwie stelle ich mir sehr lecker vor. Irgendwie so, vielleicht so als Rauchbier.
Oh ja, mit so ein bisschen Rauchmalz dazu.
Ja, genau.
Ja,
okay. Und dann Sorghum und Hirse.
Sorghum?
Mhm.
Was, da muss ich wieder nachfragen. Was ist das?
Ich weiß es nicht, es ist auch irgendein so ein super fancy, veganes, glutenfreies Getreide.
Krass, okay.
ich will mich jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass das jetzt hier wieder jemand einen falschen Hals kriegt, der vegan ist.
Ach komm, so fangen wir gar nicht an.
Was ist denn, habt ihr abgebrochen, oder was?
Was?
Ja, sorry, ich muss mal kurz gucken, mein Hund hat hier angefangen, die Bude auseinanderzunehmen. Ich muss mal ganz kurz weg, hab jetzt hier nichts mitgekriegt.
Alles gut. Oh, der süße Wuf, ey.
Ja.
Ja, genau. Also, Bernd, was machst du denn da?
Bernd, wir haben Atemgeräusche.
Echt?
Jetzt geht's.
Alles ja, cool. Das ist gerade so richtig so.
Echt? Ja. Na, keine Ahnung.
Nee, jetzt ist
ich musste also, ja, okay, ich bin dem Hund hier quer durch die Bude hinterhergejagt. Die hat sich wieder irgendwie ist an den Wäschekorb gekommen.
Oh.
Und lief dann hier mit dem BHs meiner Frau durch die Bude. Das geht halt gar nicht.
Sehr gut, der Dave hat gerade irgendwas von Sorghum erzählt. Ich kenne das nicht. Weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
Sorghum, ja, gehört schon. Mhm. Habe ich aber im ersten Moment für irgendeine finnische Insel oder so gehalten. Keine Ahnung.
Ja, nicht schlecht.
Spelzgetreide aus der Familie der Süßgräser, zu der auch Weizen und Mais zählen. Was? Weizen und Mais? Krass. Okay, also anscheinend ist es...
Ja. Sind die alle miteinander verwandt?
Anscheinend.
Ja, irgendwie der Ursprung ist bei vielen ähnlich. Ne? Also Dinkel ist ja eigentlich auch irgendwie eine Urform des Weizens und so.
Ach genau, Bulgur und Quinoa gibt es ja auch noch.
Ja.
Habe ich auch schon gelesen, dass das Leute benutzt haben, mhm, ja.
Genau. Ja, also deswegen.
Da mache ich mir aber lieber einen Salat mit, ehrlich gesagt.
Ja, Bulgur ist schon geil, bestimmt.
Aber grundsätzlich sind da keine Grenzen gesetzt. Also das
nein, eigentlich cool, nicht. Ne? Also man kann halt auch mit Kartoffeln brauen oder auch im Grunde könnte man im Nudelwasser einmeischen, da ist ja auch Stärke drin. Ob man das jetzt unbedingt möchte, ist eine andere Frage. Ja.
Ist halt Weizen, ne?
Wenn man so
will. Ja, je nachdem, was du für Nudeln nimmst.
Ja,
genau. Ja, außer es ist mit Eiern, genau.
Ja.
Ja.
Also es ist nicht unbedingt eine gute Idee, aber es. Ja, theoretisch funktionieren.
Ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen, da hat einer irgendwie versucht, nur mit Supermarkt-Zutaten ein Bier zu brauen.
Oh Gott, das kenne ich, ja.
Ja, das fand ich auch. Ja, das
und dann witzig. Backhefe benutzt?
Na, was sonst?
Weißt du, anstatt sich halt einfach ein Weizen oder so zu schnappen, ne, und das dann halt irgendwie, das wäre ja möglich. Gut, anderes Thema.
Wobei Backhefe nicht unbedingt so schlecht sein muss. Bei unserem Stammtisch-Sud-Experiment, von dem wir eben gesprochen haben. Ich habe tatsächlich mal so 5 Liter abgezweigt. und habe da einfach mal so eine Backhefe reingeschmissen. Einfach den Würfel, hier vom Aldi so ein Viertel davon da rein, also vorher ein bisschen in lauwarmem Wasser aufgelöst, reingekippt und geguckt, was passiert. Ich meine, lecker geht anders, ne? Aber es war jetzt nicht so schlecht, dass man es hätte wegspucken müssen. Und der Lothar meinte, ja, also in einem anderen Bier, ne, was jetzt nicht so einfach gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Da gibt es halt Unterschiede. Ne?
Ja, in dem finnischen Saati ist das nicht auch quasi Backhefe?
Genau.
Benutzt, ja,
ja
genau. Und das ist ja, da habe ich jetzt mittlerweile auch von einem Hobbybrauer eins probiert, das fand ich eigentlich ganz lecker, muss ich sagen.
Ich war ein bisschen skeptisch. Ja, kommt wohl wirklich auf die Hefe drauf an und natürlich, wie immer, ja, auch auf das Gesamtpaket, ne? Ja. Passt die dazu.
Ja, das ist klar.
Ich fand es halt ein bisschen säuerlich, ein bisschen sprittig, wobei ich jetzt aber auch nicht unbedingt weiß, ob es vielleicht daran liegt, dass dieser Backhefewürfel ja einfach nur so eingefaltet wie so Butter da neben Butter und sonst was liegt. Vielleicht war das auch nicht so die beste Idee. Ich habe jetzt hier irgendwo noch so ein Tütchen Trockenhefe. Irgendwann werde ich mal so einen kleinen Mini-Sud von 5 Liter machen und mal mit Backtrockenhefe ansetzen. Ja, einfach mal ausprobieren. Aber letztendlich, es ist ja Bierhefe, nur ist es halt nicht der eine Stamm oder so. Ja, ich weiß halt nicht, was du da kriegst.
Ja, genau, eben, ja. Genau, aber man kann natürlich, also wenn man jetzt so grundsätzlich sich das Thema Brauen mit Rohfrucht anschaut, auch sich, ja, auf jeden Fall ein paar Vorteile oder Nutzen draus ziehen, ne? Also was ich halt natürlich, was eigentlich so der wichtigste Nutzen ist vielleicht irgendwie, dass man halt sagt, man kriegt einfach einen anderen Geschmack ins Bier, ne? Also genau. Mais, ne, gerade Mais oder Reis zum Beispiel auch manchmal, je nachdem, was für einen Reis auch man wieder nimmt, ne, es gibt ja eben Wildreis, Jasmin und keine Ahnung, Langkorn und was weiß ich, was es nicht alles gibt, ne, und auch da Basmati, und je nachdem, was man für halt einen nimmt, denke ich, verändert das auch nochmal den Geschmack im Bier.
Ja, und du kriegst halt, je nachdem, wie es jetzt bei dem Siebenkornlandbier ist, halt auch so eine getreidige Note rein.
Jo,
halt
genau, auch kernig. Richtig,
genau, kernig, getreidig. Das kann natürlich auch schon sehr lecker sein.
Das kann halt extrem süffig werden, ne?
Ja, das kann extrem süffig werden, weil es einerseits schlank, ne? Weil es halt nicht so viel Körper bringt im Normalfall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur von Weizenrohfrucht ausgehen, jetzt im Witt, die macht ja nicht viel, aber die hat macht ein gutes Mundgefühl einerseits, aber ist auch irgendwie schlank. Ich habe zum Beispiel mal ein Witt mit Dinkelrohfrucht gebraut. Das war richtig lecker.
Oh.
Das hatte dann auch noch so eine leicht getreidige Note, war aber extrem schlank. Also das würde ich auch jederzeit nochmal machen. Das war echt cool.
Ja, stell mir sehr lecker vor, genau.
Also einfach den Weizenanteil durch Dinkel ersetzt. Fertig. Mhm.
Genau, und wie du jetzt gerade sagst, ne, also dass das Bier halt, also das ist halt ein Stärkelieferant meist, also manchmal, der das Bier aber dann halt meistens nicht geschmacklich so krass. Also es kommt drauf an, ne? Wie gesagt, bei Mais, ne, hat man ja das ja schon oft eben, dass das halt auch eben nicht so viel Geschmack mit reinbringt. Oder bei Reis zum Beispiel, je nachdem.
Aber, ne, vielleicht, aber es kommt wahrscheinlich auch wirklich auf den Reis oder den Mais an.
Ja,
wo
kommt
der her? Wie ist der behandelt und so weiter.
Genau. Und natürlich halt auch für Leute, die eben Allergien haben gegen Gluten, ist es halt auch eben möglich, glutenfreies Bier zu brauen. Also mit Reismalz zum Beispiel oder mit eben Sorghum, Hirse, Quinoa, Bulgur und solchen Geschichten. Ob das ein leckeres Bier ist, kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht probiert.
Ja, das müssen die Leute dann selber wissen. Also es ist halt die Arschkarte in dem Fall, ne? Wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast. Es gibt aber auch irgendein Mittelchen, ich komme gerade nicht drauf, wurde auch im Forum und
Clarity
so
Firm.
Clarity Firm, genau, und das soll nach Aussagen einiger, die damit gearbeitet haben, sogar sehr gut funktionieren. Also zumindest im Test mit den Leuten, die so eine Unverträglichkeit hatten, die konnten die Biere sehr gut trinken und dann kann man dann eben auch mit einem größeren Anteil an normalem Malz brauen.
Genau.
Kann man dann vielleicht kombinieren, also es, man muss halt selber ein bisschen aufpassen, wie weit ist man unverträglich oder nicht. Darf man gar nichts oder ist nur höhere Mengen? Ich bin da kein Arzt, aber kann man vielleicht mal probieren, wenn man nicht gleich tot umkippt, wenn es nicht eine Nussallergie ist.
Genau. In manchen Fällen ist sogar das Getreide günstiger als Malz. Das hängt jetzt aber natürlich davon
ab. Das habe ich noch nie gesehen, aber okay.
Ja, es hängt halt davon ab. Natürlich, wenn du jetzt Avantgarde-Malz kaufst, 15 Euro pro Sack, gut, da kommst du schwer gegen an. Aber ich sag mal auch jetzt, so Kartoffeln kosten ja eigentlich nicht viel, ne? Oder vielleicht hat man im Garten oder so, ne? Ja, und eben, dass der Vermelzungsprozess nicht notwendig ist. Also ich meine, das interessiert uns vielleicht als Brauer, als Hobbybrauer dann ja nicht so sehr, aber kann ja trotzdem vielleicht auch irgendwie für manchen Vorteil sein. Ja, Nachteile, teils aufwendiges Maischeverfahren ist notwendig, klar. Manchmal musst du halt einfach ein bisschen mit einer Proteinrast und so weiter da arbeiten, mit mehrstufigen Rasten, aber das musst du nicht immer, ne? Haben wir ja auch schon gesagt, Kombi-Rast, präzise Pseudo-Dekoktion.
Genau. Ja, also ich mache ja schon seit Jahren einfach nur im Thermoport meine Kombi-Rast, mache das auch mit Rohfrucht, das funktioniert auch ganz gut. Es kann aber durchaus mal sein, dass ich einfach sehe, ey, das wird nicht gut nochmal. So, und ja, dann mache ich halt eine kleine Pseudo-Dekoktion und dann ist halt auch 15 Minuten später hat sich das Thema auch erledigt.
Genau. Erzähl mal, Bernd, wie du das genau machst, für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant.
Achso, ja, also ich
quasi so einen kleinen hysterischen Anfall kriegt, wenn er sieht, es wird nicht gut normal.
Ja, also ich habe ja in dem Thermoport so eine Läuterspirale drin, ne? Edelstahlspirale. Ich habe auch schon mal Dickmaische genommen und so weiter. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, ich zapfe einfach unten im großen Messbecher ein bisschen Dünnmaische ab, pack die in den Kochtopf auf den Herd. Mhm. Und erhitzt die dann so auf, ich sag mal, knapp halt die 73 bis 75 Grad. Lass die da so ein bisschen, damit die Enzyme aktiv werden. Mhm. Dann brühe ich die wieder zu, rühre das schön unter und in der Regel nach 10, 15 Minuten ist die Geschichte jodneutral.
Und alle sind
wenn das beruhigt. Nicht genau, alle sind beruhigt. Sollte das nicht funktionieren, wiederhole ich das nochmal, gehe dann aber wirklich höher und gehe auch wirklich auf höhere Temperaturen, um dann im Thermoport auch wieder eine höhere Temperatur zu erreichen. Mhm. Ich muss dazu sagen, mein Thermoport ist irgendwie ziemlich alt. Manchmal hält er die Temperatur nicht so ganz, wie er soll. Im Winter ist es eher ein Problem, im Sommer nicht. Da muss ich manchmal dann noch schon noch mal ein bisschen was aufheizen und nachbrühen, aber es hält sich alles.
Aber schön, wie du das erzählst, mit einer Gelassenheit. Deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgefragt, weil ich das ganz oft lese, dass die Leute dann währenddessen quasi im Forum oder bei Facebook schreiben.
Ja, ja, das war die Panik groß.
Ja, genau, es wird nicht jodneutral, ja, so ungefähr. Nee, und
Ruhe, das Ruhe. Ganze genau, Geduld, deswegen, Geduld.
Das ist schön,
die ewig gepredigte Geduld.
Ja, die geht schon beim Brauen los. Ja. Also da würde man sie schon haben. Ja.
Um es mit Douglas Adams Worten hier zu sagen, don't panic. So, passiert erstmal nichts. So, also wenn ihr tatsächlich irgendwie merkt, ich werde nicht jodnormal, so, dann einfach erstmal Ruhe bewahren, überlegen, woran es liegt, funktionieren die Thermometer richtig, habe ich vielleicht zu heiß gemeischt. Im Bereich Rohfrucht muss man halt natürlich immer noch ein bisschen drauf achten, ist das auch wirklich verkleistert und verzuckert. Aber mit einer kleinen Pseudodekoktion oder auch einer normalen Dekoktion kriegt man das eigentlich immer in den Griff. Einfach Ruhe bewahren, es passiert nichts Schlimmes. Und selbst wenn er ein paar Minuten länger da mal bei
genau, dem, das ist ja eigentlich
67 nicht Grad schlimm. ist überhaupt nicht schlimm.
Ja. Nö, also ich habe früher regelmäßig 2 Stunden Kombi-Rast gemacht, ja, und bin mit dem Rührwerk irgendwie inkwell, habe das laufen lassen, was total bescheuert ist, weil deswegen habe ich auch kein Rührwerk mehr, weil das brauchst du ja einfach nicht mehr. Aber es war schon echt entspannt, genau.
Ja, einfach keine Panik, ne? Und absolut. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, schreibt auf Facebook, da gibt's immer schnell eine Nachricht.
Da gibt's echt schnell Hilfe.
Fummelt nicht rum, es gibt keinerlei Grund, jetzt schnell einzugreifen, es passiert nichts Schlimmes. Ihr werdet schneller die richtige Antwort kriegen, als dass ihr irgendwas falsch macht, weil ihr meint, ihr müsst irgendwas machen, wovon ihr jetzt gerade nicht wisst was. Ja. Ansonsten gibt es immer den Tipp, allgemein einfach noch ein bisschen geschrotete Pilsen am Malz wieder rein, also runterkühlen auf Maltose-Rasttemperatur, einfach ein bisschen Wasser zugeben. Wenn das nicht funktioniert hat, das kann man auch machen.
Genau.
Sehr gut. Also ganz wichtig, Ruhe bewahren, auf Facebook schreiben. Da gibt es genug Spinner, die werden euch dann schon erzählen, was funktioniert oder nicht.
Sehr schön. Habt ihr sonst noch was zu dem Thema Braun mit Rohfrucht? Irgendwas, was noch außer der Ruhe wichtig ist? Also ich weiß nichts mehr.
Ja? Ich überlege gerade. Nö, also wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Vielleicht am Anfang auch erstmal nur mit kleineren Mengen. Hattest du ja am Anfang schon angesprochen. Friedi, von wegen so 25-30%. Oder 20-30%, sagen wir es mal so. Das ist erstmal im Rahmen, da kann man auch selber mal testen, ob es einem überhaupt schmeckt, ob es einem zusagt oder nicht. Und das geht in der Regel auch ohne irgendwelche Komplikationen. Genau. Hochtreiben kann man es theoretisch bis auf 50%, sieht man ja beim Witt. Mhm. Funktioniert auch. Drüber wird es halt schwierig mit den Enzymen. Da kommt man dann schon langsam an die Grenze, wo man wahrscheinlich mit technischen Enzymen arbeiten kann. Sicherlich auch eine interessante Sache. Das Problem ist nur, die kriegst du halt nur für teuer Geld in großen Packungen, weil das halt hauptsächlich für die Industrie ist und auch in Deutschland halt nicht sonderlich viel verkauft wird, weil darf ja hier keiner benutzen. Und zahlt sich dumm und dämlich nur für so einen Versuch. Da habe ich also bisher auch noch keinerlei Lust drauf gehabt. Das macht keinen Sinn. Ja. Also ja, theoretisch könnte man mit diesen Enzymen einfach auch 100% Rohfrucht nehmen, kippt die Enzyme bei der richtigen Temperatur dazu und dann würden die das eben auch verkleistern und verzuckern. Und ja, aber wie sinnvoll das ist, eine andere Frage.
Ist doch ein schönes Schlusswort, Bernd.
Finde ich auch. Findest
du? Ja, hast du schön quasi nochmal abgerundet, die ganze Geschichte. Also, genau. Du darfst wiederkommen, wie immer. Also, das haben wir schon am ersten Mal gesagt.
Du bist im Recall, Bernd.
Naja, alles klar. Heute habe ich leider kein Foto für dich. Naja,
Bernd ist die Kirsche auf der Sahnehaube des Podcasts.
Ja, genau. Definitiv. Ja, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ist immer cool, mit dir zu quatschen. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Sendungen mit dir.
Genau. Da freue ich mich auch drauf.
Genau, in diesem Sinne, macht's
schönen Abend euch.
Gut und
macht's gut.
Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wie auch immer.
Macht's allzeit gut. Gut.
Na, und viel Spaß mit dem 7-Korn-Landbier.
Macht's gut. Oh ja, unbedingt kaufen.
Ja, ciao.
Ciao.